So, nun kommen wir zum dritten Teil aus der Serie »Muss ich denn sterben, um zu leben?« Es geht um das Thema der Nachfolge. Ich möchte nochmal beten und dann steigen wir ein. Vater, wir danken dir für Jesus. Und Jesus, wir danken dir, dass wir dir in diesem Leben nachfolgen können, dass du uns eingeladen hast, dir nachzufolgen, dass du uns eingeladen hast, deine Wege zu gehen, die Wege zu gehen, die du mit uns vorgesehen hast. Das ist nicht immer einfach, nicht alles verstehen wir. Aber wenn wir verstehen, dass du ein gutes Lebensziel mit uns hast, dann wollen wir dir gerne nachfolgen. Und danke, dass du uns auch durch diese Bibelarbeit dazu ermutigst. Amen. Lukas 9, 23, 24, da sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Die Sünde, ja, ihr wisst aus dem ersten Bibelarbeit, die Sünde, ich vertraue Gott nicht, dass es gut mit mir meint, gehe eigene Wege. Die Sünde hat uns der Liebe des Vaters entfremdet und uns in eine ständige Suche nach Bestätigung, nach Selbstliebe geführt. Sie hat uns den Lebensweg entfremdet und uns in einen Lebenskampf geführt. Sie hat uns dem Lebensziel entfremdet und dass wir uns in die eigenen Zielsetzungen verstrickt haben. Merke, so können wir sagen, dass die Sünde uns in den drei Grundbedürfnissen des Lebens betrügt. Liebe, Lebensweg und Lebensziel. Jesus sprach zu allen damals, er sprach zu allen, also spricht er auch zu uns heute, zu jedem von uns, dass wir ihm nachfolgen sollen. Hier steht aber, bevor wir Jesus nachfolgen können, müssen wir unser altes Leben verlieren. Wir können nicht mit der Last des alten Lebens auch noch Jesus nachfolgen. Also erst sterben, verleugne dich selbst, dann folge mir nach. Die Reihenfolge ist wichtig. Da heißt es nicht, folge mir ein bisschen nach und dann verleugne dich selbst, sondern verleugne dich. Nimm dein Kreuz auf dich und dann folge mir nach. Es gibt einen großen Unterschied zwischen echter Veränderung und äußerer Anpassung, zwischen Wissen und Erleben. Äußere Anpassung heißt, ich gehe in eine Gruppe, in eine Gemeinschaft, Kirche und ich halte ihre Regeln ein und ich kleide mich wie sie, ich spreche wie sie, ich halte mich an die kirchlichen Abläufe, aber es muss mit meinem Herzen, mit meinem Innern überhaupt nicht übereinstimmen. Echte Veränderung passiert von innen. Ich erkenne in meinem Herzen die Notwendigkeit der Veränderung in meinem Leben. Dann sind die 10 Gebote keine Gesetze mehr, die mich einengen oder beschneiden, sondern Ausdruck meiner Freiheit. Ich brauche nicht die vielen Götter dieser Welt wie Anerkennung. Reichtum, Macht, Gesundheit. Ich habe nur einen Gott, der mich liebt, wie ich bin und mir das gibt, was ich zum Leben brauche. Also merke, du brauchst nicht mehr die vielen Götter, Geld, Reichtum, Schönheit, Anerkennung, was auch immer, all diese Sachen, sondern du hast nur noch einen Gott und der liebt dich, wie du bist. Und er gibt dir, was du zum Leben brauchst. Was für eine Freiheit steckt da drin? Das heißt es im Psalm 87, 7, alle meine Quellen sind in dir. Wenn du die Quellen deines Lebens an verschiedenen Orten hast und immer dort und dort und dort sein musst, zerbricht dein Leben, zerfließt dein Leben. Aber wenn alle deine Quellen, alle Quellen für dein Leben an einer Stelle sind, in Gott, du bekommst dort Liebe, Anerkennung, Auftrag, Ausrüstung, alles, was du brauchst, dann vereinfacht sich dein Leben. Dann kommst du auch zur Ruhe. Und wirst nicht getrieben von der Meinung von Menschen, von Umständen. Im 2. Petrus 1,3 lesen wir, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit, zur Nachfolge dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Das ist wichtig, das zu verstehen. Das ist einer meiner vielen Lieblingsbibelverse. Alles, was wir brauchen, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Denkt an die zweite Bibelarbeit, wo ich das erklärt habe mit dem Essen mit meiner Frau. Ja? Das Essen ist fertig. Du musst kommen und essen. Alles hat uns Gott geschenkt vor 2000 Jahren. Am 10. Oktober 1981, als ich das allererste Mal gebetet habe und mein Leben unter die Herrschaft Gottes gestellt habe. Mit diesem Tag stand für mich dieser Bibelvers fest, alles hat mir seine göttliche Kraft geschenkt. Meine Aufgabe war es von diesem Tag an, darin zu wachsen, es kennenzulernen, was Gott mir geschenkt hat, noch mehr kennenzulernen, noch mehr zu wachsen und das Geschenkte in meinem Leben anzuwenden. Darum geht es. Es ist uns alles geschenkt und wir lernen jetzt darin zu leben. Die Reihenfolge ist wichtig. Ja, wir können Jesus nicht nachfolgen, wenn nicht vorher radikal was in unserem Leben passiert ist. Warum? Ganz einfach, wenn ich meinem alten, kaputten Leben Jesus noch hinzugefügt habe, also das Christsein dazugefügt habe, dann wird es richtig kompliziert. Auf der einen Seite steht mein kaputtes, verletztes, enttäuschtes Leben. Und auf der anderen Seite stehen die hohen Wertmaßstäbe Gottes. Und jetzt versuche ich zu werden wie Jesus. Und ich muss dort scheitern. Das ist der Punkt, ja. Wir können nicht versuchen, irgendwie hinter Jesus herzugehen und irgendwas zu machen, was er gemacht hat. Das ist unmöglich, ja. Wir können nicht irgendwie losgehen und versuchen, die moralischen Wertmaßstäbe, die Jesus gelebt hat, auch zu leben und irgendwie ein, Anführungsstrichen, irgendwie ein christliches Leben zu führen und das Nachfolge nennen. Das geht nicht. Das geht nicht, wenn du nicht zuvor dein altes Leben komplett verloren hast. Warum? Weil das, was Jesus als Maßstab gelebt und ausgegeben hat, schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Ja, wir sind manchmal enttäuscht von uns selber. Ja, wir sind schon als Christen, manche von uns, Jahre unterwegs. Und dann passieren uns wieder Dinge, die wir dachten, die haben wir längst unter den Füßen. Dann fallen wir wieder in Sünde und in Fehlentscheidungen und sind enttäuscht von uns und denken, ich werde nie so heilig wie Spurgeon, wie Smith Wigglesworth, ich werde nie so heilig werden. Der Maßstab der Bibel ist völlig anders. Der Maßstab der Bibel ist, wir sollen werden wie Jesus. Da liegt die Latte viel höher. Und wir merken, da scheitern wir. Ja, wir werden nie aus eigener Kraft wie Jesus. Aber das ist das, was unsere christliche Nation oft unter Christsein versteht. Wir halten ein paar moralische Regeln aus eigener Kraft und deswegen sind wir Christen. Aber Christ zu sein, bedeutet zu sein wie Jesus. Und wir können nicht wie Jesus sein aus eigener Kraft. Spätestens nämlich da, wo die Wunder anfangen, müssen wir ein menschliches Evangelium erfinden. Ich will mich hier auch über niemanden erheben. Ich habe selbst viele Jahre so gelebt, ich war selbst viele Jahre so unterwegs. Bei unserer ersten Entscheidung für ein Leben mit Gott überblicken wir ja noch gar nicht, was auf uns zukommt, was die Konsequenzen sind. Ja, wir laufen erstmal los wie Kleinkinder und wir kommen werden erwachsen, werden erzogen und lernen erst dann und treffen dann wieder neue Entscheidungen. Ich möchte euch die Bibelarbeit Der zweite Tempel ans Herz legen. Ihr findet diese Bibelarbeit auf meiner Webseite jwert.de. Werte Worte ist ein Heft, das könnt ihr euch runterladen, im Internet lesen oder bestellen. Vielleicht mache ich es auch mal als Bibelarbeit hier in diesem Videokanal. Ja, wir brauchen immer wieder mal eine neue Entscheidung. Aber das ist ein anderes Thema. Also nochmal, damit es sich einbrennt in unser Herz. Ihr seid gestorben und euer neues Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Kolosser 3,3. Ihr seid gestorben in dem Augenblick, wo du den Tod Jesu, das Sterben Jesu für dich angenommen hast und hast Christus in dein Leben eingeladen und hast gesagt, du sollst der Herr sein über meinem Leben. Sagt die Bibel, du bist gestorben. Dein neues Leben ist noch verborgen mit Christus in Gott und es wird offenbar werden. Etwas, was verborgen ist, ist im Grunde genommen schon vollständig vorhanden, aber es kommt erst nach und nach zum Vorschein. Unser jüngster Sohn hat sich vor vielen Jahren ein Fahrrad gewünscht, ein bestimmtes Fahrrad. Er ist also zu seinen Eltern gekommen und hat seinen Wunsch geäußert mit Wunschzettel. Okay. Und wie er seine Eltern so kennt, besteht eine gute Chance, das Fahrrad zu Weihnachten zu bekommen, zum Geburtstag zu bekommen. Unser Jüngster hat vier Tage nach Weihnachten Geburtstag. Und es kam der Tag ran seines Geburtstages. Da steht ja bei uns noch in der Stube der Weihnachtsbaum mit der ganzen Beleuchtung, ja. Und wir haben in der Stubentür so ein Ornamentglas. Ja? Man kann nicht durchschauen, aber man sieht schon, wenn drin Licht ist. Und ich habe drin alles bereitgestellt vor dem Baum mit meiner Frau gemeinsam, die kleineren Geschenke und auch das Fahrrad stand vor dem Weihnachtsbaum. Und von außen, der Sohn musste logischerweise draußen warten, von außen hast du nichts gesehen. In dem Augenblick aber, als ich die Beleuchtung am Weihnachtsbaum anmachte, machte es buff. Und du sahst im Ornamentglas plötzlich die Kontur eines Fahrrads. Und er stand draußen und ja. Er sah es schon, er hatte es schon, aber es war noch verborgen. Er hatte es schon, aber er musste noch warten, bis ich die Tür aufmache. Und so ist es ja, es ist etwas verborgen, aber im Grunde genommen ist es schon vollständig vorhanden. Und nach kommt es zum Vorschein. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll. Und ist nichts geheim, was nicht an den Tag kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach, seht zu, was ihr hört, mit welchem Maß ihr messt, wird man euch wieder messen. Und man wird euch noch mehr geben. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht hat, dem wird man auch das nehmen, was er hat. Wir entwickeln uns also nicht zu Königskindern. Wir sind es bereits. Wir sind bereits Kinder des allmächtigen Gottes. Unsere Aufgabe ist es zu lernen, mehr und mehr in die neue Identität hineinzuwachsen und dementsprechend zu leben. Das ist was Nachfolge bedeutet. Ich lerne in der Nachfolge mehr und mehr, wer ich bin, was ich von Gott geliebt, von Gott versorgt, in Gottes Wegen unterwegs. Mehr und mehr wird offenbar in meinem Leben, wer wir sind. Deswegen spricht die Bibel auch von Wachstum. Aber wenn uns bewusst wird, wer wir sind, dann befreit uns das eben auch, wenn wir die Anerkennung von Gott bekommen, die Liebe von Gott bekommen, befreit es uns, die Anerkennung beim Menschen zu suchen. Ich sage es mal anders. Es ist unter deiner Würde als Christ, bei anderen Menschen um Anerkennung zu betteln. Ich habe so eine Filmszene vor Augen, Es ist ein uralter Film mit Eddie Murphy, der heißt Der Prinz aus Zamunda. Ja, der Sohn des Königs soll dort heiraten, eine Frau, die für ihn vorbestimmt ist, und die will er nicht. Und er macht sich auf nach Amerika, nach Queens, in eines der verrufensten Ecken. Ja, er will selber seine Frau finden. Und dann lernt er da, fängt er an zu arbeiten in einem Fastfood-Restaurant. Und die Tochter des Chefs gefällt ihm. Er versucht, mit ihr anzubändeln. Er, der Prinz, in einfachen Klamotten eines Fastfood-Mitarbeiters, putzt den Fußboden vor ihrem Büro, ist in ihrer Nähe, leert den Papierkorb, er versucht alles um ihre Aufmerksamkeit. Und irgendwann klappt das dann auch mal mit dem ersten Date. Und dann sagt sie zu ihm: Ich habe noch nie jemanden mit solch einer Würde den Fußboden wischen sehen. Ihr Lieben, ja, das ist unser Punkt. Wir dürfen mit Würde unterwegs sein. Es ist unter deiner Würde, um Anerkennung zu betteln. Merke, unsere Aufgabe ist es, zu glauben und dem zu vertrauen, was Gott uns zugesagt hat. Nun, was müssen wir tun? Wir müssen glauben und Gott vertrauen. Das Wort Gottes lesen, dem Wort Gottes glauben und vertrauen. Glauben, was Gott, was sein Wort sagt. Wir dürfen nicht nur glauben, was wir denken oder fühlen. Als Jesus vom Teufel in die Wüste versucht wurde, antwortet Jesus nicht mit: Ich denke oder ich fühle. Seine Antwort war ziemlich einfach. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es geht nicht darum, was wir über uns selbst denken, und hört auch auf, die Lügen zu glauben, die euch entmutigen, die euch berauben und eure Freude töten. Hört auf, die Lügen zu glauben, die andere über dein Leben gesagt haben. Ja. Einer meiner Lieblingssprüche steht nicht in der Bibel, sondern stammt von dem alten Komiker Heinz Erhardt. Und der hat gesagt: Du musst nicht alles glauben, was du denkst. Das ist so ein wichtiger Punkt. Du musst nicht alles glauben, was du denkst. Geht so schnell, ja? Ach, der hat mir nicht die Hand gegeben, der kann mich nicht leiden. Heute Morgen in der Gemeinde, der Pastor hat mich nicht angeschaut, der hat was gegen mich. Den ganzen Tag gehen solche Gedanken durch unseren Kopf und wir denken immer: Ach, ich fühle das Gott nicht und er hat mich nicht und die hat mich nicht und ach. Du musst nicht alles glauben, was du denkst. Das ist eine unwahrscheinliche Befreiung. Wie komme ich nun von der Anpassung zur Veränderung? Wir haben vorhin schon gehört im Vers: Wer da hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird man auch das nehmen, was er hat. Der Vers ist für sich genommen total ungerecht. Die Aussage wäre tiefst ungerecht, weil es heißt, es bleibt, wie es ist. Das würde bedeuten, dass Verlierer immer Verlierer bleiben und Gewinner immer noch mehr bekommen. Wer hat, wer schon was hat, der kriegt noch mehr, und wer nichts hat, den nimmt man das auch noch, was er hat. Aber, und darum geht es, durch den Glauben an Gottes Zusagen kann sich mein Leben total verändern. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit, zur Nachfolge brauche, was ich brauche, hat mir seine göttliche Kraft geschenkt. Gott hat es mir geschenkt. Was ist meine Aufgabe? Es zu glauben und den Zusagen Gottes zu vertrauen. Das wird mein Leben verändern. Auf dem Hintergrund verstehen wir auch den Vers: Wer schon etwas hat, es gehört mir schon, der wird noch mehr bekommen. Wenn ich den Zusagen Gottes glaube, werden sie Realität in meinem Leben. Darum, Markus 11, 24, darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Und ihr werdet es bekommen. Alles, um was ihr bittet, glaubt, dass ihr es schon habt. Du hast es schon von Gott. Und dann wird es Realität in deinem Leben. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Ich wiederhole es wieder und wieder. Der Ruf in die Nachfolge Christi ist auch der Anfang in die Rückkehr der Realität. Dieser Satz ist von Oswald Chambers. Der Ruf in die Nachfolge Christi ist auch der Anfang in die Rückkehr der Realität. Merke, der Mensch, der ohne Gott lebt, lebt nicht in einer Realität, sondern in einer Scheinwelt. In 2. Korinther 4 lesen wir uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ein Nachfolger Jesu, der das Unsichtbare, die Liebe, den Lebensweg, das Lebensziel aus den Augen verliert, wird in den sichtbaren Dingen des Lebens unzufrieden. Und das bekommt seine Umwelt zu spüren. Auf der Suche nach Leben, nach Lebensinhalt, leben einige von uns dann Extreme. Erst können wir nicht genug für andere tun und dann brennen wir aus. Dann kommt der Mensch dahin zu glauben, er müsse mehr für sich tun. Ich kann nicht mehr nur an die anderen denken, ich muss auch selbst was vom Leben haben. Es sind diese Extreme. Und die Werbung und manche Psychologen sagen dir, du musst dich mehr lieben. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Jeder von uns hat genug Selbstliebe. So sind wir nun mal. Wir haben höchstens ein Problem damit, dass die anderen das Maß der Selbstliebe, das wir zu uns haben, nicht teilen. Doch findet unsere normale Selbstliebe in der Vaterliebe ihre Ruhe und Verankerung, dann hat das eine positive Auswirkung auf dich, auf deine Gesundheit und natürlich auch auf deine Umgebung. Dann stehen wir in der Realität des Lebens. Wie steht es um die Realität des Lebenskampfes? Jesus konnte sagen, sorgt nicht für euer Leben, was ihr essen und was ihr anziehen sollt. Die Lebensart der Menschen als der Kampf ums tägliche Brot ist nicht das, was Gott ursprünglich gemeint hat. Was Gott mit dem Menschen gemeint hat, ist nicht das, ja, was sein sollte. Gerade eben nicht. Es ist eigentlich eine fremde Lebensart und entspricht nicht dem Wesen der Menschen. Ja, stimmt, wir leben noch immer in einer gefallenen Welt. Die Mühsal Adams ist überall zu sehen und zu spüren. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Das ist die Folge des Fluches, die Folge dessen, dass Adam mit Eva sich von Gott entfernt hat. Das Leben ist schwer, hart geworden, Dornen und Disteln. Doch wir wurden ursprünglich geschaffen, um uns nicht zu sorgen. Die Arbeit war nie dazu da, uns am Leben zu erhalten, sondern die Arbeit diente dazu, durch sie Gottes Willen auszuführen. Zu essen gab es ja genug. So ist der Ruf in die Nachfolge auch ein Ruf in die Demut. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zur rechten Zeit, demütigt euch, indem ihr all eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Das ist ein Punkt. Die Demut, den Mut zu haben, nicht selbst zu sorgen, sondern meine Sorgen auf Gott zu werfen und ihn sorgen zu lassen. Der Kampf um das Lebensnotwendige ist die Folge der Sünde und hat darum, beim Nachfolger Jesu in den Hintergrund zu treten. Unser Kampf ist anderer Art, nämlich trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und bleibt in mir, ist die Herausforderung, in Gott zu bleiben, nach seinem Reich zu trachten. Dann sagt das Wort Gottes, alles andere wird uns dazugegeben werden. Praktisch heißt das, dass wir haben alles zu tun, was auch den Menschen von dieser Welt abverlangt wird. Wir sind nicht aus dieser Welt genommen. Aber das bedeutet auch, dass wir als Nachfolger Jesu am allgemeinen Lebenskampf teilhaben. Aber dass dieser Kampf eben nicht unsere Lebenssubstanz aufzehrt. Nun zur Zielsetzung. Wir können die Sache ein wenig vereinfacht so sehen. Die Welt besteht aus jungen Menschen, die noch in der Hoffnung leben, dass sie ihre Lebensziele erreichen. Im Weiteren aus den 40ern, die befürchten, dass sie ihre Ziele nicht mehr erreichen. Und diejenigen, die wissen, dass sie ihre Ziele nicht erreicht haben. Das ist dann die Weisheit der über 50-Jährigen. Natürlich gibt es auch Menschen, die mit 40 alles erreicht haben, was menschlich erreichbar ist. Auto, Haus, Boot, Mann, Frau, Kinder, in welcher Reihenfolge auch immer. Und dann? Was ist in deinem Leben, wenn du mit 40 Jahren alles erreicht hast? Und hast noch 40 Jahre vor dir. Die Bibel sagt, unser Leben wäre 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Hast noch 40 Jahre vor dir. Und du hast mit 40 alles erreicht. Was ist dann? Bei vielen ist das ein Absturz. Und manche sagen, wie kann man nur? Der hat alles gehabt, die hat alles gehabt. Und ihr Leben ist leer geblieben. Weil eben die äußeren Dinge des Lebens unser Leben im Inneren nicht satt machen. Nichts, aber auch gar nichts, auch nicht die beste Ehe, kann das geben, was Gottes Liebe und Geborgenheit uns gibt. Der Starregisseur Woody Allen wurde mal gefragt, was er gerne gewusst hätte, was er heute weiß, als er 18 Jahre alt war. Er hat darauf geantwortet, ich hätte gerne gewusst, dass wenn man die Karriereleiter ganz nach oben angekommen ist, dass da oben überhaupt nichts ist. Ich hätte gerne gewusst, mit 18 Jahren schon, oder ich hätte gerne gewusst, dass wenn man die Karriereleiter ganz oben angekommen ist, da oben ist nichts als Leere. Da bist du ganz allein. So ist es dann mit der Nachfolge, wenn wir Jesus nachfolgen. In der Nachfolge Jesu kann ich mit den vielen Illusionen der Jugend ein für Gott fruchtbares Leben führen. Ja, ich kann da Dinge starten mit Gott und losgehen und sagen, ah, Reich Gottes, ich komme. Ich kann mit der Ernüchterung in der Mitte des Lebens umgehen und ich bin vor der Flucht in die Jugend im Prozess des Altwerdens bewahrt. Ich kann in Würde alt werden. Merke, gerade im Zerbruch der eigenen Zielsetzungen finde ich den Anfang eines neuen Weges, den ich ohne diesen Verlust nie gesucht und gefunden hätte. Gerade im Zerbruch der eigenen, ich-bezogenen Zielsetzung finde ich oft einen neuen Weg, den Anfang einen neuen Weg, eines neuen Weges, den ich ohne den Zerbruch nie gegangen wäre. Die vergossenen Tränen über durchkreuzte Pläne sind das Gießwasser Gottes für das Neue, das er wachsen lässt. Das nennen wir Leben in der Nachfolge, Leben in der Realität. Diese Welt verwirft den Ruf in die Nachfolge, so wird diese Welt immer mehr eine Welt der Illusionen und der sich auflösenden Gemeinschaft. Jeder ist sich selbst der Nächste und schafft sich seine eigene Welt. Das ist dann das Glaubensbekenntnis der modernen Computergesellschaft. Ihr gegenüber steht der Nachfolger Christi, der Nachfolger Jesu, aber in der Realität. Und mit der Realität meine ich hier, dass alles Verborgene und Sichtbare unseres Lebens in Harmonie mit uns selbst und mit Gott ist. Das ist Realität. Ich bin im Einklang mit Gottes Willen für mein Leben. Keiner von uns lebt von Anfang an real und echt in der vollen Bedeutung des Wortes. Wir werden es nach und nach, indem wir dem Geist Gottes gehorchen. Es ist also keine Frage der Täuschung oder Heuchelei, dass wenn ich vor Jahren noch etwas anderes gelebt habe als heute. Es ist der Wachstumsprozess. Es geht etwas, es verändert sich etwas. Es ist eine Frage der Aufrichtigkeit, umgeformt zu werden in die Realität. Und wer in dieser Realität lebt, der kämpft nicht mehr um die Liebe des Vaters. Er weiß sich geliebt. Er bemüht sich nicht mehr, irgendwie christlich zu leben, sondern er ist an dem Punkt, an dem Gott ihn selbst zum gebrochenen Brot und vergossenen Wein machen kann. Ebenso, wie er seinen Sohn zum gebrochenen Brot und vergossenen Wein machte. Nachfolge macht uns zu Kindern, die nicht darüber nachdenken, wer sie sind. Kinder sind. Kinder, sie sind. Sie fragen nicht nach dem Nutzen ihres Daseins. Ich glaube, dass so ein Kleinkind seine Identität noch nicht in sich selber hat, sondern in seiner Beziehung zu den Eltern. Deswegen ist das so wichtig. Ihr lieben eure Kinder so viel Zeit wie möglich. Gerade in den ersten 3 Lebensjahren investiert so viel Zeit wie möglich. So haben wir unsere Identität nicht in uns selber, sondern in Jesus. Nachfolge bedeutet Identifikation mit Jesus, eins werden mit Christus. Nachfolge bedeutet nicht das Verstehen seiner Wege. Sie bedeutet nicht das Erfahren des Gebrauchtwerdens. Sie bedeutet nicht, von einer Vision geleitet zu werden. Nachfolge heißt nicht einmal, dass wir plötzliche Veränderungen erleben, sondern es ist das tägliche Aufnehmen des Kreuzes. Sich selbst zu sterben und Christus nachzufolgen. Ich danke meinem Gott, der gewollt hat, dass ich zeitlebens ein Mann der Sehnsucht sein sollte. Ich preise dich, mein Erretter, dass du mir auf der Erde kein Vaterland und keine Wohnung gegeben hast. Du hast mich vor der Torheit bewahrt, das Zufällige für das Wesentliche, den Weg für das Ziel, das Streben für die Ruhe, die Herberge für die Wohnung und die Wanderschaft für das Vaterland zu halten. Johann Amos Comenius. Amen. Das Skript für diese Aufnahme könnt ihr wie immer weiter unten dann im Text auf den Link klicken, könnt es euch herunterladen und nochmal selbst durcharbeiten. Seid gesegnet. Amen.